Ja, ich grüße Sie auch ganz herzlich, die hier im Raum sind und natürlich auch ganz besonders jene, die an einem Bildschirm zu Hause sitzen und zuhören und mit uns nachdenken wollen über dieses Thema Hoffnung in dieser ganz besonderen Zeit. Wahrscheinlich gab es in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg bisher keine vergleichbare Situation in unseren Breitengraden, die uns so durcheinander geworfen haben, so aufgewühlt haben, auch große Fragen hervorgerufen haben, Zweifel, Ängste. Vielleicht ist diese Zeit aber auch eine sehr, sehr wichtige Zeit. Wir waren es gar nicht mehr gewohnt, dass das Leben nicht mehr bergauf geht. Ich habe letztes Jahr schon im März, da war die Pandemie nur wenige Wochen alt und in Deutschland gerade eben so am Aufstehen, da las ich ein Zitat von unserem Fußball-Bundestrainer Jogi Löw. Und er hat Folgendes gesagt, ich fand das sehr nachdenkenswert. Nichts ist mehr, wie es vorher war. Die Welt hat ein kollektives Burnout erlebt. Der Mensch denkt immer, dass er alles weiß und alles kann. Das Tempo, das wir in den letzten Jahren vorgegeben haben, war nicht mehr zu toppen. Macht, Gier, Profit, Rekorde standen im Vordergrund. Umweltkatastrophen in Australien oder sonst wo haben uns nur am Rande bewegt. Krankheiten wie Ebola sind irgendwo stecken geblieben. Aber jetzt haben wir was erlebt, was die ganze Menschheit betrifft. Und das war am 18. März vergangenen Jahres, dass er das sagte, und da war das ganze Ausmaß dessen, was wir seither erlebt haben, ja noch nicht klar. Heute, nach 14, 15 Monaten, was denken wir über diese Zeit? Vielleicht nur, hoffentlich ist es bald vorbei. Wir wollen wieder zur Normalität zurück. Und andererseits frage ich mich, auch wenn ich mir das natürlich auch wünsche, dass das Leben wieder zurückkehrt, wie wir es kannten, hat sich etwas Grundlegendes bei uns verändert? Haben wir durch diese Zeit vielleicht sogar etwas dazugelernt? Das ist die Frage, die ich mir oft stelle, ob wir als Volk, ob wir als Christen das Entscheidende überhaupt verstanden haben oder ob es vielleicht noch schlimmer kommen muss, damit wir verstehen, was eigentlich wichtig wäre. Wir wissen nicht, ob uns nicht vielleicht im Herbst neue Mutanten wieder in ihren Beschlag nehmen. Wir hoffen, dass wir alle in Urlaub können. Ich will es auch, in 2 Wochen. Und bis jetzt scheint es so, als geht es. Aber in unseren heutigen Zeiten ist das Wörtchen hoffentlich eine ganz wichtige Vokabel geworden. Werden die Impfungen greifen? Werden sie uns wirklich Schutz geben? Deswegen ist wichtig, dass unsere Hoffnung eine größere ist in all der Ungewissheit. In all der Ungewissheit auch, was werden denn die mittelfristigen und langfristigen Folgen dieser Pandemie sein? Für unsere Wirtschaft, für unser soziales Miteinander, wenn man auch an die Langzeitfolgen derer denkt, die an Covid-19 erkrankt waren. Welche Hoffnung trägt sie und trug sie in der vergangenen Zeit? Schade, wenn unsere Hoffnung nur auf das hoffentlich ist es bald vorbei begrenzt ist. Ich habe darüber ein wenig nachgedacht. Was lernen wir aus dieser Zeit? Schwere Zeiten lassen sich ja immer dann besser durchstehen, wenn wir auf das Danach sehen. Da ist vielleicht ein Schüler im Abi-Stress. Das ist nichts Schönes. Aber damit verbindet sich die Hoffnung auf einen guten Studienplatz. Und irgendwann macht er sein Examen. Und das wird dann wieder schwer, aber er beißt es durch, weil er denkt, danach kriege ich eine gute Arbeitsstelle. Und dann wird er die Arbeitsstelle haben und dann wird es anstrengend. Aber die Hoffnung auf die Gehaltsauszahlung, die gibt ihm Kraft, einen weiteren Arbeitsmonat durchzustehen. Es ist also immer wichtig, was kommt danach? Was ist das Ergebnis? Vor 3 Jahren war ich beim Hautarzt zu einem Check-up und dann wies er auf meine Nase hin und fragte mich, was ich denn da hätte. Und ich sagte, ein Pickel habe ich da. Und dann guckt er es genauer an, sagt er, nein, nein, das ist kein Pickel, den Sie da haben, das ist ein Basaliom, ein weißer Hauskrebs. Das Ding muss raus. Und dann hat er mir das beschrieben, was es da für Komplikationen geben kann. Und ich bin nicht so der ängstliche Typ, aber ich habe gedacht, naja, das kann ja lustig werden, wenn das alles eintritt, was er da so sagt. Aber die Hoffnung, dass wenn das Ding raus ist, das dann zum Stillstand gebracht ist und nicht sich diese Krankheit weiter ausweitet, hat mir Mut gegeben, den nächsten Schritt anzupacken. Es ist also immer wichtig, was kommt, was ist das Ergebnis, was habe ich von einer Situation, was lerne ich aus einer Situation. Und ich fand in der Bibel, im Neuen Testament, einen Abschnitt, der vielen Christen schon geholfen hat zum Nachdenken. Es ist in dem sogenannten Brief an die Hebräer niedergeschrieben im Kapitel 12. Und da schreibt Gott etwas vom Umgang, den er mit uns Menschen pflegt, auch durch Situationen, die nicht angenehm sind, die schmerzhaft sein können. Und ich möchte dazu heute Abend etwas sagen und werde einfach diesen Abschnitt aus diesem Brief mal durchgehen und schauen, wie können wir den greifbar machen, nutzbar machen für unseren Umgang mit der gegenwärtigen Zeit. Ich lese ihn aus einer etwas moderneren, zeitgemäßen Übertragung und mancher Bibelleser, der muss vielleicht gut überlegen, wie heißt denn das in meiner Bibel? Aber ich denke, Sie werden klarkommen. Es beginnt im Vers 4, der Abschnitt, den ich betrachten werde, und da heißt es so, es ging noch nicht um Leben und Tod und trotzdem werdet ihr schon mutlos. Nun, für die allermeisten von uns ging es wahrscheinlich in dieser Zeit noch nicht um Leben und Tod. Natürlich, ich weiß auch, dass 85.000 Menschen, wie man sagt, in Verbindung mit Covid-19 gestorben sind in den letzten 15 Monaten. Im vergangenen Jahr sind in ganz Deutschland rund 1 Million Menschen gestorben und davon etwa 33.000 durch Covid-19. Also im Verhältnis nichts, was man übersehen könnte, aber auch nicht so gravierend, wie wir es zum Beispiel aus Zeiten von der Pest kennen, wo ganze Landstriche verwüstet wurden. Und die Voraussagen, die uns gegeben wurden im letzten Frühjahr, haben sich glücklicherweise nicht erfüllt. Vielleicht auch durch das entschlossene Eingreifen unserer Politiker. Aber die Länge bringt die Last. Die Einschränkungen, mit denen man leben muss. Ich sehe euch alle mit Maske da sitzen. Das wird wahrscheinlich niemandem so besonders gut gefallen, sodass wir sagen, das behalten wir unbedingt bei, wenn die Pandemie mal vorüber ist. Die befürchtete Endlosigkeit kann einem natürlich auch sehr belasten. Mal angenommen, Gott hätte seine Hände im Spiel. Mal angenommen, auch wenn die großen Kirchenführer unseres Landes sagen, das hätte mit Gott nichts zu tun, aber mal angenommen, es wäre doch so. Mal angenommen, das ist nicht Zufall. Mal angenommen, das ist nicht irgendwo in China entstanden, in einem Labor oder auf irgendeinem Fleischmarkt, sondern angenommen, Gott hätte seine Hände im Spiel. Worum würde es ihm gehen? Ich bin zutiefst überzeugt, dass in meinem Leben nichts geschieht, das nicht an Gott vorübergegangen ist. Ich glaube nicht, dass ich ein Produkt des Zufalls bin und deswegen Mensch bin, und ich glaube nicht, dass in meinem Leben etwas geschieht, was purer Zufall ist. Und es ist für mich wesentlich angenehmer zu wissen, dass ein Gott da ist, der auch über dieser Welt steht, auch über einer Corona-Pandemie. Das lässt mich sogar glauben, dass auch aus dieser Pandemie Gutes entstehen kann. Was? Das möchte ich im Laufe des Abends versuchen zu erklären. Dieser Abschnitt sagt an einer anderen Stelle weiter im Vers 7, wenn ihr also leiden müsst, dann will Gott euch erziehen, er behandelt euch als seine Kinder. Und damit spreche ich nicht nur die an, die direkt oder indirekt betroffen sind von dieser Erkrankung, sondern die ganze Welt ist ja betroffen. Es ist ja eine Pandemie. Und deswegen denke ich, Gott will uns, die Menschen, erziehen. Er will uns aufmerksam machen. Er will uns auch manche Konsequenzen unseres Lebens spüren lassen, wie wir das manchmal auch in der Kindererziehung tun. Manchmal müssen unsere Kinder die Folgen dessen spüren, wie sie leben. Und Gott behandelt uns nicht als seine Feinde, nicht als seine Sklaven und Untergebenen, sondern als seine Kinder. Und wie ein vollkommener Vater hat er immer Gutes im Sinn. Ein irdischer Vater, wenn der alles einfach laufen lassen würde bei seinen Kindern, dann wäre er bei denen natürlich der Held, weil man da alles darf. Aber es wäre für das Kind überhaupt nicht gut. Ein Kind muss lernen, auf das Leben vorbereitet zu werden, wo eben nicht immer alles so geht, wie wir uns das vorstellen. Das Kind muss lernen, sich mit Schwierigkeiten auseinanderzusetzen, mit Konsequenzen zu leben und auch mit Grenzen. Es muss damit umgehen lernen, dass Dinge auch schief gehen. Und so möchte Gott uns auf das Wesentliche hinweisen. Wenn Gott uns einfach so laufen lassen würde und es würde uns weiter so gehen, wie es Jogi Löw skizziert hat, wohin würden wir als Welt kommen in unserer Verantwortlichkeit gegenüber dem Gott, der uns und diese Welt gemacht hat? Und deswegen sagt unser Bibelabschnitt weiter, wie ein Vater seinen Sohn erzieht, den er liebt, so erzieht dich auch der Herr. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass diese Zeit der Pandemie nicht irgendwo entstanden ist, sondern ein Mittel Gottes ist, um zu dieser Welt zu reden über Dinge, die wichtiger sind als Profit, als Erfolg, als Frieden und was auch immer. Ich glaube, Gott behandelt uns wie ein guter Vater, der uns auch mal aufrütteln muss, auch durch ein schmerzhaftes Eingreifen. Ich erinnere mich dabei immer an meinen Sohn, als er noch ein kleiner Junge war. Nach meiner Erinnerung war er 5 Jahre alt und wir hatten eines Tages ein äußerst ernstes Gespräch miteinander. Er hatte etwas getan, das nicht so unbedeutend war, von dem er aber genau wusste, dass er es nicht tun sollte. Und dann habe ich ihn mal auf die Seite genommen und wir haben mal unter 4 Ohren und Augen sehr ernsthaft über diese Sache gesprochen. Ich habe ihm erklärt, was er falsch gemacht hat und warum und wohin das führt und warum ich ihm das wehren muss. Und dann, wie es meine Gewohnheit war, habe ich mit ihm zusammen gebetet, dass Gott ihm hilft, sich zu ändern. Und dann konnte ich ihm etwas nicht ersparen. Ich weiß, da sollte man nicht mehr ganz so laut in die Welt hinausrufen, dass man sowas tut, aber das ist auch mehr als 25 Jahre her, ich habe ihn dann einfach mal übers Knie gelegt und naja, dann gab es mal ein paar kräftige dort, wo er gut gepolstert war. Und dann ließ ich ihn los und dann geschah etwas für mich völlig Entwaffnendes. Er richtete sich auf, fiel mir um den Hals und sagte zu mir, Papa, gell, das hast du nur gemacht, weil du willst, dass ein anständiger Junge aus mir wird. Da dachte ich, ey, der hat das begriffen. Genau das war es. Ich habe ihm ja nicht ein paar auf den Hintern gegeben, weil ich mich abreagieren musste. Oder weil ich ihn hasste, sondern ganz im Gegenteil, weil ich ihn liebte und ihn erziehen will, damit er ein, wie er es formuliert hat, anständiger Junge wird. Ich hatte ein Erlebnis vor vielen Jahren, nicht nur einmal, aber das war mit das Gravierendste, wo Gott sehr schmerzhaft in mein Leben hineingriff, um mich von einem Weg zurückzuhalten, der für mich nicht gut geworden wäre. Es war ein sehr schmerzhaftes Eingreifen Gottes, aber ich habe gar nicht gleich begriffen, warum, was das soll. Und ich weiß noch, wie ich abends nach Hause schlich, total zerschlagen wegen dem, was passiert war. Und ich betete und sagte, lieber Herr, das macht mich fix und fertig, ich bin total kaputt und zerschlagen. Jetzt brauche ich noch irgendein tröstliches Wort von dir. Und ich öffnete meine Bibel und fand folgenden Vers, den ich eben aus unserem Text schon ähnlich vorgelesen habe. Da heißt es, denn wen Gott liebt, den weist er zurecht, und zwar wie ein Vater seinen Sohn, an dem er wohlgefallen hat. Verstehen Sie, Gott, wenn er handelt in unser Leben, auch wenn er manchmal schmerzhaft eingreifen muss, tut das nicht, weil er uns hasst und weil er einfach einen bodenlosen Zorn hat, sondern weil er uns liebt und weil er uns zur Umkehr bringen will, weil er uns liebt und uns etwas lehren will, was wichtiger ist als das, wie ich bisher lebe, dass ich aufwache. Und manchmal braucht es diesen, wie wir sagen, heilsamen Schock, damit wir begreifen, was wichtig ist. Und dabei ist die Grundhaltung Gottes immer die Liebe, weil er gute Absichten hat. Unser Text sagt weiter, und wir sind immer noch bei dem Nachdenken, wenn Gott seine Hände im Spiel hat und wenn Gott handelt, wie es meine tiefste Überzeugung ist, warum? Was soll mir klar werden? Unser Text sagt weiter, welcher Sohn wird von seinem Vater nicht erzogen und dabei auch einmal streng bestraft? So wie ich damals mit meinem Sohn. Ich glaube, dass die Pandemie so ein strenges Bestrafen ist, dass aus Liebe geschieht, und zwar ein Strafen für unsere Schuld Gott gegenüber. Die Schuld der Menschheit insgesamt, aber Sie dürfen das auch mal gerne auf sich ganz persönlich herunterbrechen und sich fragen, betrifft mich das auch? Wir sprachen gestern Abend von der großen Lebensschuld des Menschen. Und dabei machte ich darauf aufmerksam, dass das nicht zuerst der Bankraub ist oder der Ehebruch, sondern die Tatsache, dass wir Gott nicht den Platz in unseren Herzen gaben, der ihm als unserem Schöpfer zusteht. Dass wir ihn nicht geehrt haben und ihm nicht gedankt haben, wie er es verdient. Dass wir uns selber für weise gehalten haben und als weiser als Gott selbst. Dass wir dem Geschöpf mehr Ehre gaben als dem Schöpfer. Dass wir Gott nicht gesucht haben, um ihn kennenzulernen, und dass wir uns keine Mühe gegeben haben, um auf ihn zu hören, was er uns aus der Bibel zu sagen hat. Die große Lebensschuld besteht darin, wenn wir Gott nicht zuhören und uns nicht korrigieren lassen in den drei großen Lebensfragen, die ich gestern Abend entfaltet habe. Woher komme ich und wohin gehe ich und wofür lebe ich? Wenn wir Gott nicht die Ehre geben, wenn wir Gott an die Seite schieben, wenn wir ihm vielleicht, wenn er Glück hat, eine Rolle zuweisen in unserem Leben, so wie andere Dinge auch eine Rolle haben, aber er nicht geehrt wird durch uns und wir ihn nicht ernst nehmen, dann muss Gott manchmal auch schmerzhaft eingreifen, um uns aufzurütteln und uns deutlich zu machen, du gehst einen Weg, der ein übles Ende haben wird. Denn viel schlimmer als das schmerzhafte Eingreifen Gottes in unser Leben wäre, wenn Gott uns einfach laufen ließe, wenn er uns einfach uns selbst überließe. Das sagt auch dieser Text, den ich heute Abend betrachte. Viel schlimmer wäre es, wenn Gott euch gar nicht erziehen würde. Es ist wahrscheinlich das Liebloseste, was Eltern für ihre Kinder tun können, wenn sie gar nicht erziehen. Wenn sie ihnen gar keine Grenzen setzen, wenn sie ihnen keine Werte vorleben. Wenn wir Gott egal wären und er ließe uns einfach laufen in unserem Wohlstand, in unserem Erfolg, in unserer Selbstvergötterung, wenn er uns aufgegeben hätte und gesagt hätte, dann macht doch, was ihr wollt und lasst mich in Ruhe. Das wäre erstens keine Liebe Gottes. Denn die Liebe Gottes will, dass wir umkehren. Er will eine Beziehung zu uns. Er will ein Leben, das wir mit ihm führen. Wenn Gott uns aufgeben würde und uns nicht mehr daran erinnern würde, dass wir unser Leben verantworten vor ihm, das wäre viel schlimmer wie jede Pandemie. Wenn Gott uns nicht aufrütteln würde, das würde bedeuten, er hat uns vergessen. Unser Text hier sagt weiter, Gott aber weiß wirklich, was zu unserem Besten dient. Gott hat mit seinem Handeln, mit seinem Reden durch die Bibel, mit den Ereignissen, die er zulässt, ob es die pandemischen Ereignisse sind oder die ganz persönlichen Dinge, die wir erleben, er hat unser Bestes im Sinn. Aber wir fragen vielleicht, ja, was ist denn das Beste? Ist nicht das Beste das, was ich mir wünsche? Nun, wenn Sie nochmal kleine Kinder nehmen, wissen Kinder denn immer, was das Beste für sie wäre? Das wissen die immer. Aber ob sie recht haben damit, das ist eine andere Sache. Ich glaube, Kinder wissen es oft nicht wirklich. Wir Erwachsenen meinen ja, wir wüssten schon, was gut ist. Aber ich glaube, so wie unsere Kinder froh sein können, dass sie Eltern haben, die besser wissen, was gut für sie ist, so dürfen wir froh sein, dass wir einen Gott kennen dürfen, der besser weiß, was für uns gut ist, als wir selbst. Denn, so heißt unser Text weiter, wir sind seine Kinder und sollen ganz zu ihm gehören. Schauen Sie, das Beste, was uns Menschen passieren kann, ist eine persönliche Beziehung der Liebe und des Vertrauens zum lebendigen Gott, der uns zu sich zieht, der uns diese Beziehung schenkt. Das Beste, was uns passieren kann, ist, dass wir nicht mehr an ihm vorbeileben. Das Beste, was uns passieren kann, sind seine Gebote, die er uns gegeben hat, mit denen er unser Leben schützen will. Das Beste, was uns passieren kann, ist in seinem Wort festzustellen, was er verspricht zu unserem Trost und worauf wir uns verlassen dürfen. Das Beste, was uns passieren kann, ist zu lernen aus Gottes Wort, dass er uns vergibt, unsere Schuld für die Entlastung unseres Gewissens und für die Klärung unserer Beziehung zu ihm. Das Gute, was uns passieren kann, ist Gottes Zurechtweisung, wenn wir uns verirrt haben und uns eingebildet haben. Wir wüssten schon, wie Leben geht. Unser Text sagt, wer nämlich auf diese Weise, also die Weise Gottes, gelernt hat, der tut, was Gott gefällt und ist von seinem Frieden erfüllt. Schauen Sie, was Gott uns schenken will, ist viel mehr als das Vorübergehen einer Pandemie. Was Gott uns schenken will, ist Frieden mit ihm, dass sie mit ihrem Leben ruhen in seiner Liebe, dass sie mit ihrem Leben versöhnt werden mit Gott. Das Größte, was ihnen geschehen kann, ist, einem Gott vertrauen zu können, auf den sie sich mit ihrem ganzen Gewicht lehnen können, wissen, er wird mich niemals enttäuschen. Natürlich, so sagt unser Text weiter, freut sich niemand darüber, wenn er gestraft wird. Denn Strafe tut weh. Aber später zeigt sich, wozu alles gut war. Nun, Corona ist keine Freude. Wir werden nicht sagen, Herr, gib uns mehr davon. Wir sind ja froh, wenn es vorbei ist. Aber Corona ist für mich wie ein Rauchmelder. Ich hoffe, dass Sie sowas in Ihrer Wohnung haben. Das ist ja Vorschrift, dass man das in den Schlafzimmern hat. Und vor einiger Zeit ging der Rauchmelder in meinem Schlafzimmer los, mitten in der Nacht. Ich kann Ihnen sagen, es ist äußerst unangenehm, mitten in der Nacht aufgeschreckt zu werden von diesem ekelhaften Geräusch. Nun, der Grund war nur, der Akku war nicht mehr in Ordnung. Es hat zum Glück nicht geraucht. Aber ein Rauchmelder hat ja einen Sinn und dieser üble Ton, der will ja normalerweise aufmerksam machen, hier ist eine Gefahr. Hier ist Feuer. Das tut weh in den Ohren, aber es ist gut für uns. Lieber mal ein bisschen Ohrenschmerzen haben, als zu verbrennen. Und schauen Sie, Gott will uns durch diese unangenehme Zeit von Corona, er will uns aufmerksam machen darauf, dass uns ein schlimmeres Gericht drohen könnte, wenn wir Gott weiterhin auf die Seite schieben, wenn wir ihm nicht den Platz in unserem Leben geben, der ihm zusteht, wenn wir ihn nicht achten als unseren Schöpfer als unseren Herrn und als den, der eines Tages uns vor sich ruft und unser Leben beurteilt. Wie viel mehr, sagt unser Text, müssten wir dann die Erziehung unseres göttlichen Vaters annehmen, der uns auf das ewige Leben vorbereitet? Ja, es gibt eine Ewigkeit für jeden Menschen. Ob wir es glauben oder nicht, ob wir uns unsere eigenen Vorstellungen machen von der Ewigkeit oder jene glauben, die in der Bibel stehen, Gott hat jeden Menschen für die Ewigkeit gemacht. Unser Leib wird wieder zur Erde gelegt auf dem Friedhof, aber unser Geist, das, was unsere Person ausmacht, was unser Menschsein ausmacht, kehrt wieder zurück zu Gott, der diesen Geist gegeben hat, und Gott wird unser Leben beurteilen. Aber nicht nach unseren Maßstäben, sondern nach den Seinen. Und stellen Sie sich vor, eines Tages würden Sie vor Gott stehen und Sie würden nach seinen Maßstäben beurteilt werden. Und es gibt dort, wenn wir einmal vor Gott stehen, nur zwei Möglichkeiten. Entweder eine ewige Verlorenheit. Jesus sagt einmal, wer nicht auf den Sohn Gottes hört, wird nie zum Leben gelangen, sondern Gottes Zorn wird für immer auf ihm lasten. Aber er sagt auch weiter, wer aber den Sohn Gottes glaubt, das heißt, wer ihn ernst nimmt, der hat das ewige Leben. Und jetzt sind wir an dem Eigentlichen angelangt, von dem ich glaube, dass es der Sinn und Zweck dieser Pandemie ist. Es gibt eine Hoffnung, auch mitten in dieser Pandemie, weil Gott mit seinem Handeln uns erstens warnen will. Weil er es gut meint, weil er uns liebt, weil er uns nicht laufen lässt, weil er uns noch nicht aufgegeben hat. Und er hätte wahrscheinlich mehr als genug Grund, uns aufzugeben. Er will uns warnen und uns sagen, du bist unterwegs zum Gericht, dem du nicht entfliehen kannst. Corona könnt ihr vielleicht bezwingen mit einem Impfstoff, aber meinem Gericht, wenn ihr euer Leben vor mir verantworten müsst, dem könnt ihr nicht entfliehen, da könnt ihr euch nicht herausreden, da könnt ihr euch nicht rausdiskutieren mit dem Verweis auf gute Werke. Ihr könnt vor der Apokalypse, dem Weltuntergang, der ewigen Verlorenheit nicht entfliehen. Weder als ganze Menschheit, noch du und ich persönlich. Und so schlimm Corona auch ist, es ist wie der Rauchmelder. Unangenehm, aber Gott will uns damit warnen. Und das ist meine große Hoffnung, dass du dich warnen lässt, dass du dich aufwecken lässt, dass dein Leben vielleicht nicht in die richtige Richtung geht und dass du nicht vorbereitet bist, vor dem lebendigen Gott zu stehen, um mit ihm versöhnt eine Ewigkeit zu verbringen. Dass es dir vielleicht nicht gehen wird wie Hiob, den ich gestern zitierte, der über das Sterben sagte, eines Tages werde ich vor Gott stehen, aber er wird kein Fremder für mich sein. Es gibt Hoffnung, weil Gott uns in der Pandemie warnt und zur Umkehr rufen will, aber es gibt auch Hoffnung, weil er uns einlädt. Uns einlädt und sagt, ich möchte dich bei mir haben, ich will, dass du mal bei mir im Himmel bist. Ich will, dass du die Ewigkeit bei mir verlebst und nicht in der Finsternis. Diese Pandemie ist ein dringender Ruf Gottes an dich. Auch wenn du vielleicht nicht persönlich davon betroffen bist, weil du nicht mal infiziert warst oder keine Symptome hattest, aber wir leiden an dem allem, und auch wenn wir noch nicht persönlich stark betroffen sind, es wäre dramatisch, wenn die vielleicht besonderste und unangenehmste und weltumspannendste Not, die wir seit dem Zweiten Weltkrieg hatten, bei uns ohne bleibende Wirkung bliebe. Denn entscheidend wird immer sein, ob mit Pandemie oder nach der Pandemie, entscheidend wird sein, wenn wir einmal vor Gott stehen, und da werden wir alle stehen, wie wir zu Jesus standen. Ob wir ihm glaubten, ihm geglaubt haben, wenn er uns warnt, dass wir ihn ernst nahmen, wenn er uns angesprochen hat. Jesus zu glauben bedeutet, seine Vergebung zu suchen, für unsere große Lebensschuld, ihn nicht geehrt zu haben, so wie es ihm zusteht, ihm nicht vertraut zu haben, sondern uns selbst vertraut zu haben, seine Gebote in der Bibel nicht ernst genommen zu haben, sondern unsere eigene Moral gebastelt zu haben. Jesus zu glauben bedeutet, ihm zu gehorchen und seine Anweisungen für ein gelingendes Leben anzunehmen. Jesus zu glauben bedeutet, unser Leben ihm zu unterstellen, uns ihm anzuvertrauen und mit ihm zu leben, das Leben mit ihm zu teilen, unsere Sorgen und Ängste, unsere Pläne und unser Versagen zu ihm zu bringen und uns von ihm beraten zu lassen und vor allen Dingen ihn zu entdecken, wer er ist und ihn lieben zu lernen. Denn Gott hat uns zuerst geliebt, damit wir ihn lieben. Er will nicht eine Beziehung von einer Rechtfrömmigkeit. Er will nicht eine Beziehung von Pflichten, die wir erfüllen. Sondern er sucht eine Beziehung, eine sehr persönliche Beziehung der Liebe zu uns. Manchmal, wenn ich mit Menschen spreche über Gott, die sagen, ja, ich glaube auch an Gott, dann sage ich oft, das freut mich aber. Das heißt, sie lieben Jesus auch. Und dann fangen die Menschen meistens an zu stottern und sagen, ja, ich glaube auch an ihn. Nein, ich wollte wissen, ob sie ihn lieben. Nun ja, ich glaube auch an ihn und ich bete auch manchmal zu ihm. Nein, sage ich, wissen Sie, ich habe sie gefragt, ob sie ihn lieben. Denn nur wenn ein Mensch Jesus liebt, merkt man, dass er eine Beziehung zu ihm hat. Und das ist genau, was Gott sucht. Er sucht unsere Liebe, weil er uns zuerst geliebt hat. Als Jesus Christus am Kreuz starb, um unsere Schuld vor Gott zu tragen, auf sich zu nehmen, damit wir nicht verurteilt werden müssen, da tat er das aus Liebe. Und er sucht unsere Liebe. Das ist meine große Hoffnung für diese Pandemie. Gott handelt. Das ist nichts Unkontrollierbares, was da über uns hereingebrochen ist. Nein, ich glaube, Gott handelt und er hat die Absicht damit, unser ganzes Leben aufzurütteln. Eine Absicht, die für unser ganzes Leben und für unsere Ewigkeit von Bedeutung ist. Ich habe Hoffnung in dieser Pandemie, weil Gott redet wie dieser Rauchmelder und uns sagt, hey, wohin bist du unterwegs, wo bist du, wie ist deine Beziehung zu mir? Ich habe Hoffnung für diese Pandemie, weil Gott mit uns auch durch die Pandemie geht. Er lässt uns nicht alleine. Für mich war das jeden Tag, auch in den letzten 15 Monaten, nicht anders wie in all den Jahren zuvor, zu wissen, mein Gott ist mit mir, selbst dann, wenn ich mich mit dieser Krankheit angesteckt hätte. Sein Friede ist viel bedeutender als die Aufhebung aller Corona-Einschränkungen. Ich habe Hoffnung in dieser Pandemie, weil Gott warnt und wir uns retten lassen können von einem viel schlimmeren Übel, als es Covid-19 je sein könnte, nämlich der ewigen Verdammnis. Darf ich dich das fragen, bist du ganz sicher, bei Jesus zu sein, wenn dein Leben hier vorüber ist? Bist du ganz sicher, versöhnt zu sein mit ihm, weil du auf Jesus Christus vertraust, der sein Leben für dich gegeben hat? Schau, das ist meine Hoffnung in dieser Pandemie, dass Gott noch rettet, wo Menschen sich verirrt haben, wo Menschen ihn aus den Augen verloren haben. In all diesem Handeln Gottes, auch in dieser Pandemie, ist seine Liebe die Triebfeder. Er meint es gut mit uns. Er meint wirklich, was er sagt. Und dieses Handeln Gottes ist auch ein Weg, der Mut macht. Du darfst dein Leben mir anvertrauen. Weißt du, ein Christ, der mit Jesus lebt, musste in den letzten 15 Monaten keine Angst haben, weil er wusste, mein Leben ist in Gottes Hand. Das heißt nicht, dass Gott uns verspricht, dass uns nie was passiert, aber dass uns niemand aus seinen Händen reißen kann, weil wir in ihm geborgen sind. Und dieses Handeln Gottes hat eine Perspektive. Er will uns retten für die Ewigkeit. Er will uns nicht nur retten vor einer Krankheit. Er will uns nicht nur retten aus Einschränkungen heraus. Er will dich retten für die Ewigkeit. Du sollst einmal bei Gott sein. Du bist für den Himmel gemacht. Aber dazu musst du dich erretten lassen. Dazu musst du umkehren, wenn dein Leben nicht Jesus gehört. Und ich glaube, für eine solche ewige Errettung lohnt sich auch die vorübergehende Belastung einer Pandemie. Und wenn wir dann eines Tages zurücksehen würden auf diese Zeit und sagen würden, diese Pandemie hat mich aufgeweckt und mich verstehen lassen, wer Gott ist und was er für mich will, dann hätte sich diese Zeit mehr wie gelohnt. Dann würden wir noch dankbar sein für diese Zeit, die Gott gegeben hat. Ich wünsche, dass Sie auf Gottes Reden hören und dass Sie Gottes Reden nicht auf die lange Bank schieben. Sie wissen außerdem nicht, wie lange Gott noch gnädig zu Ihnen spricht, wie lange er Sie zur Umkehr ruft, wie lange wir es noch können, denn niemand weiß, wie lange er leben wird. Ich war 14 Jahre alt, als ich mir Gedanken machte über Gott und ich habe immer gedacht, irgendwann mal werde ich mein Leben Gott anvertrauen, irgendwann. Und dann saß ich in einem Wohnzimmer zusammen, ein älterer Herr, der hielt eine Bibelstunde und er las einen Bibeltext vor und hat ihn sehr betont. Und er heißt, heute, wenn ihr Gottes Stimme hört, verhärtet eure Herzen nicht. Das heißt, verschließt eure Herzen nicht. Denkt nach, kommt zu mir, stellt mir Fragen, werdet euch klar darüber, wo ihr steht. Und ich durfte damals mein Leben Jesus anvertrauen. Ich durfte ihn bitten um Vergebung, dass ich ihm nicht das Zentrum meines Lebens gegeben hatte, sondern ihn an den Rand meines Lebens geschoben hatte, dass ich ihn verschoben hatte. Ja, irgendwann mal wirst du eine größere Bedeutung haben für mich. Ich durfte ihm mein Leben anvertrauen, dass er es in die Hand nimmt und führt. Und das ist jetzt annähernd 50 Jahre her. Und es waren herrliche Jahre. Weil ich weiß, ich bin mit Gott versöhnt, weil ich weiß, Jesus ist mein Freund, weil ich weiß, dass Gott mich liebt und weil ich ihn wieder lieben darf. Das ist ein reiches Leben. Und ich wünsche Ihnen, dass diese Pandemie, so unangenehm sie auch ist, für Sie wie ein Tor der Hoffnung wird, dass Sie verstehen, was passiert hier? Was will Gott mir sagen? Wie ist meine Beziehung zu Gott? Ich wünsche Ihnen, dass diese Zeit nicht so schnell vorübergeht, sondern sie aufrüttelt. Und dass Sie sich von Gott zurechthelfen lassen, dass Sie ehrlich werden vor sich und ehrlich vor Gott und vielleicht den Mut haben, wie ich das heute noch manchmal tue, ihn im Gebet zu fragen, Gott, wie siehst du mich? Gott, wo nimmst du mich wahr? Wie beurteilst du mein Leben? Fragen Sie ihn doch mal. Denn wenn wir ihm Fragen stellen, die für ihn von Bedeutung sind, wird er uns immer eine Antwort geben. Ich wünsche Ihnen den Mut, Gott anzusprechen, damit Sie aus dieser Pandemie lernen, was Gott Sie ganz persönlich lehren will, damit Sie eine größere, eine bleibende, eine ewige Hoffnung aus dieser Zeit mitnehmen und nicht eine trügerische Hoffnung, wenn all diese Einschränkungen vorüber sind, aber sie nie versöhnt werden mit Gott und dann eines Tages erschreckt vor dem lebendigen Gott stehen müssen, weil sie die Chance, die Hoffnung dieser Pandemie verpasst haben. Ich möchte noch einmal beten und wenn Sie wollen, neigen Sie sich einfach da, wo Sie sitzen, mit mir vor Gott. Danke, Herr Jesus Christus, dass du der Herr dieser Welt bist, auch all dessen, was auf dieser Welt geschieht. Nicht alles hast du selbst verursacht, aber über allem regierst du. Nichts geschieht, was du nicht willst und du hast gute Absichten mit uns, auch mit schmerzhaften Wegen. Ich will dir danken für die Zeit der Pandemie. Mit all ihrem Unangenehmen und Erschreckenden war es doch dein Handeln der Liebe, weil du uns Menschen aufwecken wolltest, dass wir dich ernst nehmen und dass wir sehen, dass wir, wenn du nur einmal deine Hand abziehst, viele Katastrophen ernten, die wir nicht kontrollieren können. Herr, ich fürchte, dass noch viel Schlimmeres kommen muss über diese Welt. Und es wird immer dein Handeln der Liebe sein, das Menschen zur Umkehr rufen will. Du kennst jeden, der heute Abend hier im Raum ist oder am Bildschirm zuhört. Hilf ihm, ehrlich zu werden vor dir und mutig und dich anzusprechen, um zu lernen aus dieser Zeit, was wir zu lernen haben, versöhnt zu werden mit dir, dem lebendigen Gott. Danke für dein Reden. Amen.